Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raphael, was ist dein allerschlimmster Albtraum? Oder gibt es irgendeine Situation, wovor du dich so richtig gruselst?
Ja, ich finde halt Puppen echt gruselig. Und so überraschend eine gruselige Puppe zu sehen, finde ich scary.
So im Fenster oder so? Dann war ja die erste Folge mit Anatoly Moskwin eigentlich gar nichts für dich, oder?
Ah, das fand ich nicht so schlimm. Aber so Spielzeugpuppen finde ich viel schlimmer.
Okay. Gut, dann weiß ich, dass du keine Puppe von mir zu Weihnachten kriegst.
Bitte nicht, nein.
Haben wir nicht zusammen mal diese Reborn-Puppen-Doku gesehen?
Ja, das ist wirklich scary.
Ja, das war wirklich komisch. Also für mich ist ja mein schlimmster Albtraum, dass ich nach Hause komme und sich halt jemand hier in der Wohnung versteckt.
Ja.
Und wenn du halt nicht da bist, dann komme ich halt nach Hause und gucke zuerst in die Abstellkammer rein, dass da niemand da ist. Dann gucke ich in die beiden Kleiderschränke rein, obwohl die eigentlich ziemlich klein sind. Aber wenn es halt jemand ernst meinen würde, würde es schon gehen. Und dann gucke ich auch immer noch unters Bett. Das ist dann immer so der vorletzte Schritt. Und dann rufe ich immer noch in die Wohnung, ob jemand da ist.
Aber
ja, ich weiß.
Ja, nee, jetzt mal eine Frage, was machst du denn, wenn einer drin ist?
Das habe ich mir auch schon oft überlegt.
Also hast du dann ein Messer wenigstens dabei, dass
nee.
Du denjenigen eine geben kannst? Oder?
Ich mache das auch eigentlich immer ziemlich dumm. Ich reich dann sofort so direkt mit meiner Hand so rein. Also der könnte mich halt super gut packen oder die halt dann das. Ja, ist eigentlich nicht so. Es ist aber auch mehr zu meiner Beruhigung. Ich glaube nämlich nicht, dass sich jemand in meinem Schrank versteckt. Gesundheit, lieber Raffi. Wir lassen es einfach mal drin. Es kann passieren.
Ja, ich habe ein bisschen Allergie, seltsamerweise. Mitte Oktober. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Okay. Fühlt sich trotzdem bereit?
Yes.
Okay, mit diesem Nieser sagen wir willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes. Wir hatten ja eine etwas längere Pause, da ich ja eine Prüfung hatte und für diese lernen musste. Ich habe sie auch bestanden.
Yay.
Und jetzt können wir uns wieder den True Crime Ding widmen. Und heute habe ich für euch eine unfassbare Geschichte vorbereitet, die genau das beinhaltet, wovor sich halt viele fürchten. Du kommst eben nach Hause, aber bist nicht allein, sondern jemand erwartet deine Ankunft. Und für die Triggerwarnung schaut bitte in die Shownotes der heutigen Folge oder guckt einfach in den Post auf Instagram zu dieser Folge. Ihr findet uns immer unter Ofenkäse Crimes mit AE. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit. Die Zeit des Zusammenkommens. Die Zeit, in der man manchmal auch mit Tanten und Onkeln am Tisch sitzt, die einem ganz schön auf die Nerven gehen können und vielleicht auch einen Glühwein zu viel getrunken haben. Die Zeit, in der wir Kerzen anzünden und uns die Bäuche mit leckeren Keksen füllen und uns jedes Jahr aufs Neue freuen, wenn George Michaels Last Christmas aus dem Radio zum 20. Mal ertönt. Es ist Weihnachtszeit. Und da gibt es einen Ort, der aussieht, als ob er aus einem Wintermärchenbuch gefallen sei. Schnee, soweit das Auge reicht. Um sich hier in den Oakley Mountains in Utah, Salt Lake City, fortbewegen zu können, braucht man Schneemobile. Da die Berge dicht besetzt von mächtigen Eichen sind, braucht es allerdings Geschick und Erfahrung, um diese Mobile fahren zu können. Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit verbringen Kay und Rolf Tiede, ein Ehepaar aus Utah, hier die Ferienzeit rund um Weihnachten mit ihren liebsten Töchtern Trisha und Linnae. Auch die Großmutter der Kinder, Beth Potts, verbringt die Feiertage in den Bergen. Und obwohl die beiden Töchter, Trisha und Linnae, bereits 16 und 20 sind und viele Teenager und Jugendliche in dem Alter bereits alleine Urlaub mit ihren Freunden machen, lieben die beiden den verzauberten Ort, der ihr zweites Zuhause ist. Der Familie gehört eine wundervolle Hütte in den Bergen der Oakley Mountains. Das dunkle Holz im Schnee und die rot gestrichenen Türen und die riesigen Tannen, die neben der Hütte stehen und die geschmückten Fenster mit Lichterketten, laden ein, hier ein besinnliches Fest zu feiern. Die Mutter hatte dieser Hütte vor Jahren den Namen Tranquility gegeben, wegen der Ruhe und der Friedlichkeit und dem Rauschen des Flusses, den man hören konnte, wenn man abends eingekuschelt in den weichen Betten lag. Bevor der gemütliche Teil des Festes beginnt, und das kennen wir alle, stehen einige Erledigungen auf dem Plan. Kochen, putzen, Geschenke verpacken oder den Tannenbaum schmücken. Und am Ende hat man doch wieder etwas vergessen und muss sich nochmal in das Einkaufsgetümmel in der Stadt stürzen, obwohl man doch genau das vermeiden wollte. Also macht sich die gesamte Familie Tiede auf nach Salt Lake City. Ab durch den Schnee und noch einige Besorgungen machen, bevor die Feier losgehen kann. Zu Hause warten die Geschenke unter dem bunt geschmückten Tannenbaum. Da die Familie mit mehreren Schneemobilen unterwegs waren, kamen alle zu unterschiedlichen Zeiten vom Einkaufen zurück. Als erstes kamen Linnae, ihre Mutter Kay und ihre Großmutter Beth an der Hütte an. Linnae bat ihre Mutter, sich zu beeilen, das Haus zu öffnen, da sie ihre Hände wegen der eisigen Kälte kaum noch spüren konnte. Linnae rannte nach oben ins Badezimmer, um ihre Hände unter warmes Wasser zu halten, und versprach ihrer Mutter direkt danach, wieder zu ihr zu kommen, um ihr mit den Weihnachtsankäufen zu helfen. Als Linnae oben ankam, sah sie einen Schatten, der sich hinter dem Kühlschrank zu verstecken schien. Linnae dachte als erstes an ihren Cousin, der sie liebend gern erschreckte, und freute sich schon über den Überraschungsgast. Doch der Schatten hinter dem Kühlschrank war nicht der ihres Cousins. Denn hinter dem Kühlschrank trat ein großer Mann in einem grauen Sweatshirt mit krausigem dunklen Haar hervor. In der Hand eine Pistole, geradezu gerichtet auf die starre Linnae. Ein Raubüberfall? Doch so schnell Linnaes Gedanken hin und her wanderten, so schnell kam auch ihre Mutter die Treppen hoch. Als Kay Tiede oben ankam, kam ein zweiter Mann mit einer Pistole hinter der Türe hervor. Auch er richtete den Lauf seiner Pistole auf die Mutter. Kay fragte die Männer, was sie wollen und warum sie in ihrer Hütte sind. Sie gebe ihnen alles, was sie verlangen würden. Kay konnte diesen Satz kaum zu Ende sprechen, da startete der Mann das Feuer in den Raum hinein. Linnae sah, wie ihre Mutter zu Boden stürzte. Linnaes Großmutter, Beth, die durch den Lärm ebenfalls nach oben kam, wurde ebenso vor den Augen ihrer Enkelin erschossen. Überall verteilte sich das Blut an den Holzwänden der Hütte. Ihre Tochter Kay war bereits tot. Beth versuchte noch nach Luft zu ringen, doch dann wurde es still. Linnae, die lebte und nicht getroffen wurde, konnte nur noch an eins denken. An ihre Schwester und ihren Vater, die jeden Moment mit ihren Schneemobilen an der Hütte ankommen werden. In der Ferne konnte sie die lauten Motoren der Schneemobile hören. Nur noch wenige Meter, bis sie da sind. Alles fühlte sich schnell und langsam zugleich an. Linnae, die neben ihrer toten Mutter und ihrer Großmutter stand, fing an zu planen, wollte einen Ausweg finden. In Sekundenschnelle. Sie erinnerte sich, dass das Familienauto, das vor der Türe stand, immer einen Schlüssel unter der Fußmatte hatte. Sie überlegte, dass sie die Täter in das Auto bekommen wollte und ihre Schwester Trisha und ihren Vater Rolf ins Haus bringen wollte. Auch die beiden Männer hörten die Schneemobile kommen und packten Linnae am Nacken, die Pistole an ihren Kopf gerichtet. Sie brachten Linnae in die Garage. Als Trisha mit ihrem Vater aus dem Wagen stieg, wurden sie unverzüglich von einem der Männer abgefangen und bedroht. Sie sollen still bleiben und sich nicht bewegen und ihnen folgen. Als Rolf Tiede die Tränen in den Augen seiner Tochter Linnae sah, wusste er, dass etwas Schreckliches im Haus vorgefallen sein muss. Er wusste, seine Schwiegermutter und seine geliebte Ehefrau müssen tot sein. Rolf fragte die Männer, ob sie Geld wollen, leerte seine Hosentaschen in der Garage und legte all das, was sich darin befand, auf den Boden. Der Mann im grauen Sweatshirt befahl seinem Mittäter, den Vater der Kinder zu erschießen. Er drückte den Abzug. Klick, klick, Stille. Er drückte erneut. Klick, klick, Stille. Der Schuss löste nicht aus. Der dritte Versuch brachte die Pistole dann doch schließlich zum Abfeuern. Linnae und Trisha fühlten die Erschütterung der Explosion der Kugel in der Garage. Rolf Tiede, der Vater der Kinder, mit den liebsten Augen der Welt, wie es Trisha und Linnae immer sagten, lag nun blutend, schwer verletzt am Boden. Doch der Albtraum für Linnae und Trisha hörte nicht auf. Sie verstanden nicht, warum die beiden Männer es auf die Familie abgesehen hatten. Warum wollten sie denn kein Geld und was war überhaupt ihr Motiv? Die Männer schienen bereits auf die Familie in der Hütte gewartet zu haben, während die Tiedes mit ihren Einkäufen beschäftigt waren. Sie tranken aus Colaflaschen der Familie und aßen aus dem Kühlschrank. Geschenke, die liebevoll für die Kinder eingepackt wurden, waren geöffnet und lagen im Zimmer verteilt. Sie wurden nicht überrascht. Die beiden planten die Familie an diesem Tag, den 22. Dezember 1990, 3 Tage vor Weihnachten, zu empfangen und aus Lust die Familie zu töten. Die Tat zu verdecken hatten sie auch geplant. Die beiden Männer wussten, dass die Familie Benzinflaschen für die Befüllung der Schneemobile in der Garage lagerten. Die Täter holten die Benzinkanister und schütteten die Flüssigkeit im ganzen Haus aus und zündeten dann das Feuer. Wenig später waren schrille Töne des Rauchmelders zu hören. Lene und Trisha warteten in der Garage. Sie waren eingesperrt. Neben ihrem am Boden liegenden und blutenden Vater. Sie konnten den Rauch bereits riechen. Als die Männer das Haus in Brand gesetzt haben, kamen sie zurück. Sie befohlen den Schwestern, sie mit den Schneemobilen zurückzufahren. Lene und Trisha wussten, wollten sie überleben, so müssten sie auf die Männer hören, die soeben die wichtigsten Menschen in ihrem Leben ausgelöscht haben. Trisha fragte sich während der Fahrt, wie sie ihn von dem Gefährt werfen könnte, wie sie abbremsen könnte, wusste aber gleichzeitig, dass ihre Schwester ebenfalls einen Täter auf ihrem Schneemobil hatte. Sollte dieser Plan also schief gehen, riskiere sie nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Schwester Lene. Weit und breit keine Menschenseele in den Bergen, die den Schwestern zu Hilfe kommen könnte. Weit und breit nur Weiß und Bäume. Die Fahrt bergab schien unendlich lang. Um in das Gebiet dieser Oakley Mountains zu kommen, gibt es zur Orientierung mehrere Tore aus dickem Eisen gegossen. In der Ferne sehen Lene und Trisha am Eingang dieses Eisentores eine Person stehen. Nichts ahnt, dass sich ihr Onkel, Randy Thorn, der Bruder ihres Vaters, bereits auf dem Weg gemacht hat, um gemeinsam mit der Familie zu feiern. Aus der Ferne erkennt Randy die Schneemobile seiner beiden Nichten. Da beide seiner Nichten bereits junge Erwachsene sind, denkt der Onkel, dass Trisha und Lene vielleicht einen Freund haben und diesen mit in die Berge genommen haben. Angekommen im Tal versucht Randy, auf seine beiden Nichten zuzugehen und sie zu begrüßen. Lene und Trisha wissen sofort, merken die beiden Männer, dass es sich bei der Person um ihren Onkel Randy handelt, der Mann, dessen Bruder sie soeben ermordet haben, ist er auch tot. So fuhren Trisha und Lene an ihrem Onkel vorbei, ohne ihn zu grüßen. Randy Thorn kam dies allerdings komisch vor, so waren seine Nichten doch sonst nicht. Nur wenige Meter vom Eisentor entfernt steht ein weiteres Familienauto, der Tides. Die beiden Männer fragten die Schwestern, wer der Mann gewesen sei, der gewunken hatte und nun auf sie erneut zukommt. Lene und Trisha sagen nichts. Die beiden Männer zeigen auf das Familienauto und befehlen Lene und Trisha, das Auto zu öffnen. Da das Herausnehmen der Pistole zu offensichtlich scheint, öffnet einer der Männer seine Jackentasche. Ein Jagdmesser blitzt hervor. Dieses zeigt er in den Jackentaschen den beiden Schwestern, um zu signalisieren, eine falsche Idee und ihr seid beide tot. Die beiden Schwestern setzen sich hinten in das Auto auf die Rückbank. Die beiden Männer starten das Auto. Randy Thorn, der mittlerweile nur noch 5 Meter vom Auto entfernt ist, während dieses startet, beginnt zu rufen und zu winken. Doch Trisha und Lene ignorierten ihren Onkel und fuhren davon. Und in diesem Moment war es ihm klar. Irgendetwas stimmt nicht. Seine Nichten sind nicht in Sicherheit. Nur wenige Minuten nach diesem Gedankengang passiert das Unfassbare. Auf dem Berg sieht Randy ein weiteres Schneemobil zum Tor hinunterfahren. Er ist verwundert. Der Mann, der auf dem Schneemobil sitzt, hat weder Mantel noch Handschuhe an. Undenkbar bei diesen Witterungsverhältnissen. Wer ist dieser Typ, der ohne Helm und Ausrüstung viel zu schnell die Piste herunterschießt? Doch dann erkennt er ihn. Es ist Rolf, sein Bruder. Schwer verletzt, blutüberströmt, der sich nur noch halb auf dem Schneemobil halten kann. Irgendwie schafft er es, mit einer Schusswunde im Bauch und mit allerletzter Kraft für seine Töchter ins Tal zu fahren, um Hilfe zu holen. Randy stürmt sofort auf seinen Bruder los. »Sie sind tot, Randy, sie sind tot! Kay und Beth, sie sind beide tot! 2 Männer, sie haben sie erschossen! Lene, Trisha, wo sind sie? Sie wurden gekidnappt!« Randy reagiert unverzüglich. In blanker Panik legt er seinen verblutenden Bruder auf seinen Rücksitz und fährt in Richtung Straße. Denn auf dem Berg gab es keinerlei Verbindung, um telefonisch Hilfe anzufordern. Immer wieder wählt er die Tasten 911, kein Netz, wieder und wieder. zwei Dinge immer wieder in seinem Kopf. Erstens, rette die Mädchen und zweitens, Rolf braucht einen Rettungshubschrauber. Während Rolf fährt, entdeckt er den Wagen mit den Entführern und seinen Nichten. Was tun? Den Wagen selbst verfolgen und die Mädchen retten? Oder bringt sie das nur in Gefahr? Und was ist mit seinem Bruder, für den bald jede Hilfe zu spät kommen wird? Das Handy in der einen und das Lenkrad in der anderen Hand. Und dann die Erleichterung. Ein Freizeichen. Sofort gibt Randy den Ort der Straße weiter, an dem er das Auto gesehen hat. Und gibt einen Ort an, an dem der Rettungshubschrauber Rolf abholen soll. Doch dafür muss er die Straße verlassen, seine Nichten zurücklassen. Währenddessen im Wagen der Entführer bemerken Trisha und Linnae, dass ihnen ein Polizeiauto folgt. Beide Männer gerieten sofort in Panik. Mit 90 Meilen die Stunde rasen die Männer mit dem Mädchen im Auto die Straße entlang, geradezu auf den Fluss. Doch das Auto gerät auf der glatten Straße ins Schleudern. Ein Ruck und das Auto steht. Als Linnae und Trisha die Augen öffnen, sehen sie um sie herum die Polizeiwagen stehen, eingekreist. Die meisten von ihnen ZivilpolizistInnen. Als Linnae und Trisha aus dem Auto steigen, sehen sie die Pistolen auf sie gerichtet. Die Polizei hatte die Information nicht erhalten, dass in dem Wagen Geiseln saßen. Linnae befahl Trisha, sich zu ducken. Die beiden Mädchen halten sich gegenseitig an den Händen fest. Der leitende Ermittler, Joseph Offord, erinnert sich bis heute an diesen Tag. Erzählt, wie die beiden Verdächtigen zu Feiglingen wurden und sich ebenfalls auf den Boden legten, die Arme hinter ihren Rücken, wussten, ihr Spiel ist nun vorbei. Linnae erinnert sich, dass sie dem PolizistInnen zurief, »Tötet ihn, los, tötet ihn, er hat meine Mama und meinen Papa und auch meine Oma umgebracht.« Linnae und Trisha, sie haben überlebt, nicht länger in den Fängen dieser beiden Männer. Aber Randy Zorn wartet zu dieser Zeit immer noch auf den Helikopter. Sein blutender Bruder, der kaum noch atmet, auf seinem Rücksitz. Als endlich die lauten Töne der drehenden Propeller aus dem Himmel schallen, wird Rolf Tiede in die Notaufnahme geflogen. Die Notärzte sagen Randy sofort, er solle sich keine großen Hoffnungen machen, dass sein Bruder dies überleben würde. Rolf hatte nicht nur Blutverlust, sondern auch enorme Brandverletzungen. Als Rolf sich totstellte, brannte eine Gasflasche neben ihm, die seinen Mantel entzündete. Als er sich auf den Weg der Flucht machte, erlöschte er diesen im Schnee, wobei der geschmolzene Stoff schon in der Haut eingebrannt war. Die Entführer wurden in Gewahrsam genommen und Linnae und Trisha in Sicherheit gebracht. An zweitwichtigster Stelle stand nun das Sichern der Beweise. So fuhren die ErmittlerInnen zur Hütte der Tiede Family. Das Feuer ging zum Glück nur auf einige Bereiche der Wohnung über. Der Rest konnte gelöscht werden. In den Räumen, die nicht ausgebrannt waren, erinnert sich Paul, einer der Ermittler, sah es aus wie in einem Kriegsgebiet. Überall in den Wänden Einschusslöcher, Blutspritzer und blutige Handabdrücke an den Wänden. Zwei Körper, die von Beth und Kay, wurden geborgen. Einige Dinge gingen in den Flammen verloren. Doch die ErmittlerInnen versuchten, alle Beweise zu sichern, die sie nur sichern konnten. So fanden sie eine Videokamera mit einem Film im Wohnzimmer auf der Hütte. Im Revier angekommen, wurde dieses Video abgespielt. Darauf zu sehen, eine makabre Szene. Auf dem Video zu sehen ist, wie die beiden Mörder auf der Couch der Familie sitzen. Vor dem Tannenbaum. Lachend packen sie die Geschenke der Familie aus. Sagen, was könnte denn hier bloß drinnen sein? Los, pack es aus! Stolz hält einer der Männer das Baseballkarten-Sammelalbum, das ein Geschenk für Rolf sein sollte, in die Kamera. Doch wer sind diese beiden Männer, die ohne Reue und Gewissen das Leben von Familien auslöschen? Sie dort angriffen, wo sie sich eigentlich am sichersten fühlten. Beide Männer waren in den Mitzwanziger Jahren, beide bereits straffällig geworden. Finn Taylor wurde bereits mehrfach wegen Einbruch festgenommen. Die ErmittlerInnen berichteten, er hatte schon im jungen Alter Konflikte mit dem Gesetz. Der andere Täter und der Partner von Van war zurzeit auf Bewährung draußen. Er war wegen Brandstiftung im Gefängnis gewesen. Beide bekamen die Chance, sich in der Bewährungszeit einen Job zu suchen und neue Wege einzuschlagen. Von Taylor und Edward Daly lernten sich im Utah State Gefängnis kennen. Als beide dann zur gleichen Zeit auf Bewährung herauskamen, schmiedeten sie ihre Pläne. Am 22. Dezember 1990 machten die beiden sich auf den Weg in die Oakley Mountains. Einer der beiden Täter hatte ebenfalls eine Hütte dort. Sie haben bereits auf dem Weg in die Berge mehrere Hütten ausgeraubt, in denen niemand zu Hause war. Sie kamen per Anhalter in die Berge und benötigten nach dem Geldraub jemanden, der ein Auto hat, um sie zurückzufahren. So beobachteten sie die Familie und warteten, bis diese mit ihren Schneemobilen zum Weihnachtseinkauf loszogen und drangen in das Haus der Tiedes ein. Kurze Zeit später begann der Prozess gegen die beiden Männer. Doch es musste herausgefunden werden, wer welche Tat begangen hatte. Hatte nur einer alle umgebracht oder waren beide gleichermaßen involviert? Weder Daly noch Taylor wollten kooperieren und schweigten zu den Vorwürfen. Allerdings bekannte sich Van Taylor während des Prozesses als schuldig, in zwei Fällen des Mordes. Im Gegenzug dafür wurden die anderen Anklagen gegen ihn fallen gelassen. Nun musste er sich jedoch noch vor der Jury stellen. Diese entschied, ob er eine lebenslange Haft bekam oder zum Tode verurteilt werden würde. Da Van Taylor keine Reue zeigte, entschied sich die Jury schließlich, ihn in den Todestrakt setzen zu lassen. Trisha und Lene erinnern sich bis heute an den kalten und reuelosen Blick, wie sie in ihren Interviews sagten. Edward Daly entschloss sich dazu, einen Prozess zu durchlaufen. Seine Verteidigung bestand darauf, dass Taylor für die Schüsse verantwortlich war. Auch die Tiedes-Schwestern wurden im Kreuzverhör befragt. Und Achtung, jetzt wird's ein bisschen kurios. Sie ließen Trisha die Waffe des Mordes an ihrer Mutter und ihrer Großmutter halten und auf den Angeklagten zielen. Sie solle beweisen, ob sie sich noch daran erinnern könne, wie genau die Schüsse gefallen sind. Die Aussagen der beiden Schwestern waren zwar genug, aber da gab es einen weiteren wichtigen Zeugen der Tat. Rolf Tiede. Er hatte überlebt. Er hatte es geschafft. Wie am Ende eines Filmes kommt Rolf Tiede in den Saal und blickt dem Menschen in die Augen, der ihn umbringen wollte und ihm einen Teil seines Herzens nahm. Die Schwestern berichteten, dass man Daly anmerkte, dass er nicht wusste, dass er überlebt hat. Auch Daly wurde mit der lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wegen der Beihilfe zum Mord. Während Daly sein Urteil akzeptierte, hat Taylor immer wieder das Urteil beim Utah Supreme Court angefochten. Sein Verteidiger beruht darauf, dass die letztendlich tödlichen Schüsse von Daly kamen. Er gäbe aber zu, dass die ersten Schüsse von ihm gefallen seien. Das Gericht gab der Anfechtung nicht nach. Daly wird sein Lebtag nicht mehr in Freiheit verbringen. Van Taylor sitzt bis heute immer noch im Todestrakt. Trisha erinnert sich bis heute an den Morgen der Tat. Ihre Mutter wollte sie an diesem Morgen umarmen. Aber sie hatte keine Lust, wie viele Teenager in ihrem Alter. Bis heute wünscht sie sich, sie hätte ihre Mutter umarmen können, als sie das letzte Mal sah. Aber sie erinnert sich ebenfalls daran, wie ihre Mutter die Espen in den Bergen liebte. Die Melodie der Blätter, die die Bäume von sich gaben, wenn sie sich im Wind bewegten. Und die Hütte in den Bergen der Oakley Mountains? Das Zentrum, das einst der Ort der Liebe für die Familie Tiede war? Sie ließen sich diesen Ort nicht nehmen, renovierten ihn, strichen das Haus neu an. Trisha und Danae haben mittlerweile eigene Kinder. In den Ferien werden hier Lagerfeuer gemacht, Stockbrote gegessen oder dem Rauschen des Flusses zugehört. Sie haben überlebt. Jedes Kinderlachen und jedes Lied, das gemeinsam mit Opa Rolf am Lagerfeuer gesungen wird, wird für Kay und Beth gesungen. Und wenn der Wind durch die Espen geht, dann kann man meinen, die Familie ist an dem Ort vereint, der ihnen nicht mehr genommen werden kann. Bist du noch da?
Strammer Tobak, ey.
Das ist echt wie ein Film, ne?
Mhm.
Ich habe mir für den Fall, die Doku hieß auf YouTube, 3 Days Before Christmas. Das ist auch alles, was ich mir zu dem Fall angeguckt habe, weil da halt wirklich Trisha und Lene reden. Das finde ich irgendwie dann immer halt ganz gut. Und das ist, ich saß wirklich mit offenem Mund da.
Ja, es ist halt so total sinnlos, ne?
Total sinnlos.
Die haben auch nie ein weiteres Motiv genannt.
Nee, die waren halt einfach so auf Rampage so unterwegs. Also, ja.
Verrückt.
Mega.
Wann war das?
1990 war das.
Das ist schon lange her jetzt. Die sind ja dann auch schon in ihren 50ern, die zwei Girls.
Ja. Ja, ungefähr so. Ja, ich weiß nicht, von wann die Doku ist. Da waren die noch ein bisschen jünger auf jeden Fall. Die Doku geht so ungefähr eine Stunde, kann ich euch auf jeden Fall auch in den Infopost und in die Shownotes machen. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und als dann am Ende auch der Vater in den Gerichtssaal kommt, das bleibt halt in der Doku die ganze Zeit offen auch, ob er überlebt hat, freut man sich natürlich total. Weil auf den Bildern sieht man auch, der Vater, der hat so ein nettes Gesicht. Die ganze Familie sieht so sympathisch aus. Ja, ja, aber machst du nix, ne?
Ja, machst du wirklich nix.
Aber was ich halt auch krass fand, dieses Pistolending von der Jury. Also,
ja, das ist so sehr amerikanisch.
Ja, da bist du, weißt du, hochtraumatisiertes Kind, gibt der mal die Pistole in die Hand. Sie hat auch in dem Interview gesagt, sie kann sich bis heute nicht, also sie hat, er hat mir wohl gesagt, dass sie jetzt die Kraft zurückbekommen soll und jetzt auch mal auf ihn auch zielen darf. Auch hat sie gesagt, sie wüsste bis heute nicht, ob das für ein Kind angemessen sei. Also hat sie nice. Auch selbst.
Wie alt war die? Die war nicht 19 und 20 schon?
16. 17 ist sie dann gewesen. Die Älteste war ja dann 20, 21. Ah ja, okay. Aber
nicht mehr so ganz jung, aber trotzdem.
Nee, also schon.
Also das wird man ja nicht mal einen Erwachsenen machen lassen.
Ich habe halt die ganze Zeit, ich wollte halt unbedingt so ein, ja, das klingt jetzt blöd, Cabin in the Woods-Fall machen. Und es gibt auch super viele. Ich glaube, der bekannteste ist der Caddy-Mörder-Fall. Der ist aber richtig heftig. Der wurde schon auf einem anderen Podcast, dem bekanntesten Podcast, gemacht. Und ich fand aber die Geschichte irgendwie, trotz dass das so dramatisch ist, irgendwie schön, wie die Familie sich, und das Haus ist wunderschön. Also das sieht wirklich aus, als ob das aus dem Last Christmas Musikvideo wäre. So sieht es da halt wirklich aus. Und ich wusste gar nicht, dass in Salt Lake City da so krasse Berge auch sind.
Ja, doch, das liegt mitten in den Rocky Mountains.
Ja, du weißt ja, Geografie, weißt du, wo ich dachte, wo das liegt? Nee, ich sag's nicht.
Doch, sag's bitte.
Ich dachte, das liegt so mitten in der Wüste. Ja, kommentiert's einfach nicht.
Ich kommentiere es nicht.
Kommentiere es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir Bilder angeguckt, wie es, also wunderschön. Ist wohl auch riesiges Skigebiet und.
Ja, ja. Ja, ja.
Du warst noch nie in Amerika, ne? Oder?
Nee, ich auch aber nicht. Utah liegt halt in den Rocky Mountains.
Du sagtest das gerade so, als ob du schon viermal da
gewesen bist. Nee, ich habe mal an der Uni einen Vortrag gesehen von einem Prof, der in, ich glaube, in Salt Lake City seinen Sitz hat. Und der hat das halt erzählt, dass. Das gefährlich ist, wie nah das am Skigebiet ist. Das ist irgendwie nur eine Stunde weg oder so.
Oh, wie cool.
Ja, so ähnlich wie
ja, München. Ja, so ein Naherholungsgebiet dann halt auch für viele wahrscheinlich.
Ja, ja. Er hat aber bewusst gesagt, für den Principal Investigator, also für ihn und nicht für seine Studenten.
Hä, was? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, die müssen, werden geknechtet da.
Wo?
Im Labor.
Ach so.
Ja. Egal. Für egal. Alle, die promovieren, die wissen, was ich meine.
Okay. Du bist ja fertig, du bist ja offiziell yes. Doktor der Chemie.
Jawohl. Gibt es da sonst noch Hintergründe zu den Taten? Also wieso, wie lange saßen die beiden im Knast?
Die sitzen ja immer noch.
Nee, davor, vor dem Mord.
Auf jeden Fall immer mal wieder, wegen Brandstiftung, wegen Raub und dann wieder rausgekommen und dann wieder reingekommen. Mhm. Und das war quasi so die Krönung der Taten. Über die Vergangenheit der Täter haben die nichts erzählt, aber ich habe es absichtlich heute mal in dem Fall rausgelassen, weil ich da wirklich ich will ja eigentlich immer die Familien und so im Vordergrund haben, aber in den letzten Fällen haben wir ja sehr, sehr viel über die Vergangenheit der Täter gesprochen. Und
nö, ist ja hier auch.
Ja, bietet also sich auf jeden Fall an.
Insofern wäre das interessant, wenn es da noch irgendein weiteres Motiv gibt, aber die waren halt einfach nur.
Ich glaube, die waren halt einfach lost und halt aggro unterwegs. Ja. Also nicht einfach, es wird, ja.
Ich glaube, halt, vor allem, wenn du dann zu zweit bist, könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann so schön hochgeschaukelt haben, von Haus zu Haus gezogen, also geraubt. Und
dieses
dann
Video, wo die beiden, das ist auch in der Doku zu sehen, wie die beiden unter dem Tannenbaum sitzen. Und die Geschenke auspacken, das so, ne, dann die Socken der Kinder so halten, die Süßigkeit. Ich fand es, also es.
Ja, gruselig.
Echt mega gruselig. Wirklich. Also, nee. Ist nicht schön auf jeden Fall. Ja, und damit wir jetzt hier nicht so ganz, ganz traurig ins Bett gehen, weil wir haben ja schon wieder 8 Uhr, Raffi. Wir müssen ja in einer halben Stunde im Bett liegen.
Du musst in einer halben Stunde im Bett liegen.
Neues Kind. Wir gucken gerade wahrscheinlich wie alle Leute auf Netflix Der Kastanienmann.
Yes.
Finden wir sehr gut. Ich mache mir stark in die Hosen. True Crime, echte Serienmörder, kann ich bei einpennen, schlafe ich wie ein Baby. Aber sobald es so um so Krimis und fiktive Sachen geht, bin ich raus. Aber Raffi, kann ich mich immer bei Raffi einkuscheln. Wir haben ganz süß letztens eine Nachricht bekommen, voll süß, dass ihr zusammen seid. Denen war das gar nicht bewusst. Also wir sind.
Ja, wir sind auch erst über den Podcast zusammengekommen. Kathi hat jemanden gesucht, der den Podcast mit ihr zusammen macht. Und dann haben wir uns ganz doll verliebt ineinander.
Genau, ich habe auf eBay Suche Podcast Loverboy. Und dann hat Raffi gesagt, bin ich dabei. Nee, tatsächlich sind wir ein Tinder-Pärchen. Okay, aber mehr verraten wir nicht. Wir müssen ein bisschen private, ne? Sonst ist ja auch für euch
The private life.
Ist ja noch ein bisschen was von uns hören wollen. Raffi, bist du bereit fürs Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure.
Hast du weißt die Kategorie, aber du hast gesagt, du weißt immer noch nichts dazu, ne?
Wo sagt die Kategorie nochmal?
Wow. Alles rund ums Thema Schlafen gehen.
Da habe ich kein Guilty Pleasure.
Okay, dann darfst du jetzt, während ich dir meins erzähle, dir entweder ein Confession, also wie nennt man das, eine Beichte ablegen gleich, darfst oder ein anderes Guilty Pleasure dir aussuchen.
Okay.
Okay, dann mache ich trotzdem zwei Guilty Pleasures, okay? Mhm. Also mein eigenes Guilty Pleasure hat halt mit dem Schlafengehen zu tun und das mache ich auch eigentlich nur, wenn du nicht da bist. Ich glaube, du weißt es auch.
Ja, darf ich das sagen mal?
Willst du es sagen?
Also Kathi hört sehr gerne Bibi Blocksberg zum Einschlafen, ich nicht da bin.
Aber nur die alten Folgen, zum Beispiel Bibi in Amerika oder Wo ist Kartoffelbrei, sind meine Stunny-Folgen auf jeden Fall. Das ist.
Ich glaube, dass das relativ viele Leute machen in unserem Alter, oder?
Ich würde mich interessieren, ob ein paar von unseren Leuten das auch machen, von unseren, die hören ja nicht uns.
So unter den Millennials, sag ich mal.
Ich finde das so, und manche Folgen finde ich aber auch, weil TKKG, Alter, das ist so Psycho-Scheiß hier, das finde ich so gruselig. Dann,
ich habe TKKG nur gelesen, nie gehört.
Sie haben es richtig gut vertont, also was heißt gut vertont, aber dann gibt es zum Beispiel eine Folge, die heißt das Hexenhandy und dann hört man dann immer so, und das geht halt gar Kathi nicht.
Ist aber.
Ich habe mal, als ich ganz viel Angst hatte, sogar einmal Benjamin Blümchen, aber da pennst du halt nach.
Welche Folge?
Du bist eigentlich, du warst das, der so ein großer Benjamin Blümchen-Fan als Kind.
Als Kind, ja. Ich weiß nicht, ob meine Family hier zuhört, aber die habe ich mit besonders einer Folge in den Wahnsinn getrieben und das war Benjamin als Sheriff. Da gab es so eine Phase, da lief das wirklich einfach nonstop tagsüber. Weil es mega cool ist, so ein bisschen gruselig und dann freut, also die werden, kann ich kurz erzählen?
Raphael hat ganz glitzernde Augen gerade, Leute.
Also die Carla Kolumna wird von ihrem Onkel nach Amerika eingeladen und Benjamin freut sich schon, ein Satz, der wird mir immer im Gedächtnis bleiben, geht so, da freut sich Benjamin über das Essen und dann meint er so, und American Pan Pizza, Otto, wir fliegen nach Amerika.
Du kannst den saugut nach und sag nochmal Otto.
Otto. Ja, die Folge habe ich wirklich extremst oft gehört und meine Familie in den Wahnsinn.
Hat deine Mama die nicht mal zum Geburtstag jetzt
meine auch Mutter geschenkt? Hat mir dann irgendwann mal die CD davon das zum Geburtstag süß. Geschenkt. Wir müssten auch die Kassette noch irgendwo haben, ja.
Oh. Ich muss dich gleich mal ganz fest umarmen, Raffi. Das ist gerade ganz süß nachgemacht.
Aber ich habe das ewig nicht gehört. Ich müsste mal wieder Benjamin als Sheriff hören.
Sollen wir das nicht heute mal, sollen wir es nicht zum Einschlafen hören? Nach Können der Kastanienmann?
Können wir gerne machen. Okay. Aber es kann passieren, dass ich irgendwelche Erinnerungen reaktiviere und ich das komplett mitsprechen kann. Ich weiß sogar noch, wie das Pferd heißt. Yolanda.
Okay, ist es gut jetzt, sonst machen wir nochmal ein Rewatch oder
Re-Listen machen.
Re-Listen Benjamin Blümchen Podcast. War das jetzt schon dein Guilty Pleasure eigentlich? Sollen wir es gelten lassen?
Ja,
oder hast du noch was zum Thema Schlafen gehen?
Nee.
Okay. Gar nicht. Ja, mein zweites Guilty Pleasure ist mal wieder was mit Essen, wie immer. Und zwar habe ich neuerdings eine Vorliebe für Salattütengewürze.
Ja, das ist wirklich Guilty Pleasure, aber ich habe das genauso.
Ich könnte das halt aus der Tüte einfach so rauslecken, wie so Brausepulver oder so. Geil. Auf Gurken, auf Kohlrabis.
Ich will es dir ja nicht kaputt machen.
Da ist
aber
nur Zucker drin, ich weiß das.
Glutamat halt auch einfach
ja,
drin, ne?
Ich weiß das. Das schmeckt ja auch nicht gut, weil es besonders gesund ist.
Nee. Oh, mein Guilty Pleasure, wenn wir schon bei Gewürzmischungen sind, ist Fondor.
Oh ja, oh ja.
Und zwar, was ihr machen müsst, ist einfach, ihr schneidet euch kleine Tomaten in Scheiben und macht da einfach Fondor drauf. Und
doch, da brennt ihr doch die ganze Zunge danach weg,
ja,
oder?
Ja,
da sind so richtige Furchen in der Zunge.
Ja, ja. Meine Mitbewohnerin hat mich ausgelacht, wenn ich das gemacht habe. Und die hat dann aber doch immer dann auch Fondor benutzt irgendwann mal. Ja.
gut. Also gehen wir jetzt. Nee, wir haben kein Fondor, ne?
Nee, zum Glück.
Und ich habe gestern das letzte Salat.
Das ist gesund, glaube ich. Also.
Oh Mann, da wird es wahrscheinlich heute dann doch. Nee, wir machen Nudeln. Okay, sorry, okay. Wir besprechen jetzt nicht den. Also, wir gehen jetzt der Kastanienmann gucken, letzte Folge, hören danach eine Folge Benjamin Blümchen und dann ist der Tag auch wieder rum. Weil Raphael hatte nämlich gestern einen richtig harten Tag und ich mache jetzt hier mal Werbung für dich, Raffi. Denn du bist ja auch Cringy. Nicht mein Podcast-Kumpano und mein Tonmann-Star, sondern du bist auch noch Bassist bei PPD Funk, @PPD Funk auf Instagram. PPD Funk, PPD Funk aus Instagram. Ah, nee, aus Aachen auf Instagram.
Cringy.
Ja, ist cringe, aber wenn ihr gerne mal reinhören wollt, der Raffi freut sich bestimmt.
Dankeschön.
Ja, krieg jetzt die 2 Euro gleich von dir dafür noch, ne? Okay. Tschüva.
Tschüva.
Tschüva. Tschüva.